Hallo und herzlich willkommen zum Talk Microsoft 365. Mein Name ist Michael und diesmal habe ich mit Thorsten über etwas gesprochen, was wir als eine kleine, große Änderung im Bereich von Device Management, speziell für Teams Devices der verschiedensten Arten, definiert haben. Und natürlich ging es nicht an Copilot vorbei. Wir haben über ein paar Verzögerungen gesprochen. Wir haben nochmal das Thema mit dem Agent Mode aufgenommen und natürlich auch nochmal etwas Neues von Copilot bekommen, nämlich Copilot Konnektoren. Und falls ihr noch nicht genau wisst, was das ist, dann bleibt genau in der Episode, denn hier sprechen wir etwas mehr Details drüber. Und wie immer findet ihr alle Links in den Shownotes. Damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellsten Episode des Talk Microsoft 365. Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Puh, jetzt habe ich ganz kurz gedacht, wir haben so ein Netzwerkproblem oder so. Hallo liebe Community. Herzlich willkommen zu einem fast Live-Video. Wie so oft für euch Podcast-Zuhörer wird sich nicht viel ändern, aber für alle, die hier live eingeschaltet haben, wir haben eine kleine Anpassung mal wieder machen müssen aufgrund von, ich glaube, dieses Ding heißt Arbeit. Wir haben einfach Terminkonflikte reinbekommen. Deswegen leider eine Aufzeichnung. Wir arbeiten dran. Drückt die Daumen. Ich weiß gar nicht, wie es beim nächsten Recording-Livestream-Termin aussieht.
Aber viel wichtiger, dranbleiben. Also auch heute, auch wenn es recorded ist, haben wir jede Menge interessante Themen für euch vorbereitet. Also ihr dürft gerne dranbleiben, auch wenn es heute nicht live ist. Nicht sein sollte, sondern live ist. Also jetzt ist es ja live, aber wenn ihr es guckt, ist es nicht mehr live.
Genau, das definitiv. Wir haben eine relativ lange Liste an Themen mitgebracht, die ganz stark zwischen, wie sage ich das jetzt, ist das ein alter sicherer Hafen und neuer sicherer Hafen? Oder
Classic und Zukunft könnten wir irgendwie.
Genau, wir sind New Work und Legacy, das war es auch nicht. Also wir haben so ein bisschen was aus der Welt von Copilot mitgebracht. Wir haben ein bisschen was von Teams mitgebracht. Und ich glaube, dass da so ein paar ganz spannende Ankündigungen sind, die durchaus auch so ein bisschen Momente mit sich bringen. Das war zumindest meine Reaktion, als ich das erste Mal drüber gestolpert bin. Hi, Lieksblechler. Womit magst du denn anfangen? Hast du eine Präferenz?
Starten wir mit Teams, oder?
Ja, dann lass uns mit Teams starten.
Yes!
Etwas, das mich ganz schön verwundert hat, war die Aussage, dass die ganzen Geräte, Thorsten lacht schon, dass die Geräte alle ins Pro-Management-Portal rein sollen.
So genial, oder? Thorsten,
Ist das nicht dieses Ding, was über die Advanced-Lizenz mitkommt, was man separat bezahlen muss?
Ja, also bis dato schon, genau. Also nicht Advanced-License, aber Teams Meeting Room Pro-License, ja. Genau. Die brauchtest du bisher, damit überhaupt dieser Link aufgetaucht ist in deinem Admin-Portal, der dich dann wiederum zum Teams Room Management Pro Portal, glaube ich, bringt. Irgendwie so in der Richtung heißt es. Und ganz abgefahrene Geschichten möglich sind, dass ich eben dort Profile konfigurieren kann, tatsächlich für Windows MTRs, dass ich Raumgrößen definieren kann, was ich für welche Raumgröße, was an Hardware brauche, was ich an Hardware im Bestand habe. Remote aufschalten, was wir sonst immer über Fernwartungssoftwares Lösungen gemacht haben und so. All das geht mit dem Pro-Management-Portal und natürlich, um diese ganzen Funktionen zu nutzen, brauchen wir die Teams Room Pro-License. Aber Microsoft hatte schon im letzten Jahr tatsächlich angekündigt, dass die ganzen MTRs on Windows rüberwandern werden vom Teams Admin Center rüber in das Pro-Management-Portal, unabhängig davon, ob du eine Pro-Lizenz hast in deinem Account oder nicht. Ja, und jetzt kam die große Überraschung, dass eben Microsoft sich überlegt hat, wenn wir schon die MTRs on Windows, egal ob mit Standard-Basic-Lizenz oder Pro-Lizenz da haben, dann lass uns die ganze andere Hardware doch auch darüber schieben. Und insofern sitzt demnächst auch die MTRs on Android dort zu finden sein. Es wird alle Teams Desk Phones dort zu finden sein. Es wird die Teams Panels dort zu finden sein. Also eigentlich alles, was wir irgendwie mit Geräten hatten bisher im Teams Admin Center, wird Zug um Zug darüber geschoben ins Pro Management Portal und aus dem Teams Admin Center verschwinden tatsächlich. Ja.
Das heißt, wir brauchen jetzt immer alle die Lizenz. Nein, just kidding. Also ich mag es ja, dass dieses Thema zumindest mal so weit gedacht wird, dass man den Schritt, ich hätte jetzt fast gesagt, den wagemutigen Schritt eingeht, alles an Hardware einmal anzufassen und es von der Administration auf ein zentrales Portal zu schieben. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt dann leider nicht das Teams-Admin-Portal ist, weil für mich heißt es wieder, wir haben ein separates Portal. Ich hatte damit auch die Erkenntnis, dass es durchaus nochmal andere Berechtigungen gibt, was sein Pro und Con hat. Ich will gar nicht sagen, dass das nur schlecht ist, aber es gibt dann eben so einen gewissen Sprung, der dafür sorgt, dass ich sage, jetzt hat man eigentlich alles zusammengefasst. Man hat so viel in das Teams Admin Center reingefasst. Das Management war nicht perfekt, keine Frage, von den Geräten. So diese ganzen Spezialsettings zum Beispiel, die gab es dort einfach nicht. Aber jetzt dann alles rauszuziehen, fühlt sich auch irgendwie nicht so gut an. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass es eher heißt, dieses Portal stirbt und wir kriegen alles in Zeit. Ja, meine Hoffnung war eher die andere Richtung, rein ins Teams.
Wow, okay. Ja, aber das hätte natürlich auch einen riesen Impact gehabt auf die Partnerlandschaft, weil wenn ich mich recht entsinne, gibt es ja auch eben Partner, die tatsächlich so eine Art Managed Service für Teams Meeting Rooms anbieten, dank des Portals in die Lage versetzt werden, sowas anbieten zu können. Das wäre wahrscheinlich auf der anderen Seite auch ein riesen Impact geworden, wenn. Ne? Ich habe mich auch sehr stark gewundert, warum Microsoft jetzt diesen Schritt geht. Ich denke natürlich wieder böse und habe mir so gedacht, ja okay, wahrscheinlich werden sie dann doch nicht den Erfolg gehabt haben mit ihrer Pro-Meeting-Room-Lizenz, wie sie denn eigentlich erwartet haben. Also was mache ich jetzt? Ich bewege alle Teams-Administratoren da draußen zukünftig das Pro-Management-Portal nutzen müssen, um die generelle Administration der Systeme zu machen. Darüber erkennen sie vielleicht hier und da Mehrwerte, wo sie sagen, das würde ich aber gerne ausprobieren, um dann eine Einblendung zu bekommen, funktioniert gerade nicht, weil du hast keine Pro-Meeting-Room-License in deinem License-Bundle. Aber hier hast du den Link, um das zu kaufen und direkt das Device abzugraden von einer Basic-License auf eine Pro-License oder sowas. Das war so mein Gedanke dabei, weil natürlich, ich kann zwar die Geräte alle in dem Pro-Management-Portal verwalten, aber Microsoft wird hier sehr wohl unterscheiden, ob das Gerät mit einer Pro-Lizenz unterwegs ist oder mit einer Basic-Lizenz ist, zumindest was die MTRs betrifft. Noch gibt es ja diese Unterscheidung nicht im Bereich der Teams Displays, Panels und Phones, sondern es ist ja tatsächlich eher MTR-spezifisch. Und insofern, wenn wir dort dann jetzt alle Geräte haben, ob mit Basic- oder Pro-Lizenz, wird es eben so ausschauen, dass die Geräte, die nur über eine Basislizenz, Basic-Lizenz, Standlizenz verfügen, diese expliziten Funktionalitäten, die wir über die Pro bekommen, eben nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann mir dann zwar, keine Ahnung, irgendein Configuration-Profile für mein mein MTR und Windows zusammenbauen und kann das dann an meine 5 Pro-Geräte ausrollen. Aber die anderen 15 MTRs und Windows, die noch mit der Basislizenz unterwegs sind, die werden dann nicht in den Genuss kommen. Und somit werde ich mir dann wahrscheinlich überlegen, ja, okay, die 15 kaufe ich dann auch noch eine Pro oder was, ich weiß es nicht. Also bevor ich eben einen Turnschuh-Job mache, kaufe ich dann 15 Pro-Lizenzen. Bleibt abzuwarten. Also mein böser Gedanke dazu. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob Microsoft da auch eher einem Kalkül dran geht, im Sinne von, jetzt haben wir schon so viel Arbeit in den Aufbau dieses Pro-Management-Portal gebaut. Wir sehen nicht den Erfolg, den wir haben wollten. Also schaffen wir jetzt Aktivität, indem wir eben sagen, das gesamte Management aller Geräte wandert darüber. Dann hat sich jetzt zumindest der Kostenapparat gelohnt und es wird eben dann flächendeckender genutzt, weil es die Teams-Administratoren da draußen eben nicht drum herum kommen, es zu nutzen, weil im Teams-Admin-Center kannst du das nicht administrieren. Ja.
Mal gucken, wo es hingeht. Aber falls ihr aufgepasst habt, wenn es so kommt, dass es noch Premium- oder Pro-Lizenzen für diese ganzen anderen Hardware-Geräte gibt, ne, dann habt ihr hier die Spekulation zuerst gehört. Wohlgemerkt Spekulation. Wir wissen das auch nicht, ob es da in der Richtung tatsächlich aktive Bestrebungen gibt. Aber ich sag mal so, Microsoft hat ja bisher wunderbare, viele positive Momente gehabt, wo sie eine Zusatzlizenz oder Zusatzfeatures in Zusatzlizenzen mit reingepackt haben. Zum Beispiel fällt mir spontan gerade gar nichts ein. Plebs in Premium.
So, aber da meine ich, da hätten sie dann ja jetzt den optimalen Zug gehabt eigentlich, auf den sie hätten aufspringen können, weil sie ja die Shared Devices in Shared Places umbenannt haben, wenn ich mich doch richtig entsinne. Und darunter jetzt alle Phones, Panels und weiß der Geier, was noch drunter fällt. Von daher, da hätten sie ja die Chance gehabt zu sagen, okay, im Zuge des Umbenennens von Shared Devices in Shared Places machen wir jetzt auch noch eine Differenzierung nach Basic und Pro-Lizenz, wie wir es bei den Meetingräumen haben. Wenn das der Plan ist, dann haben sie es auf jeden Fall links liegen lassen, leider.
Ja, okay. Leider.
Oder ja, streiche leider. Glücklicherweise haben sie es links liegen lassen.
Glücklicherweise, ja. Okay. Dann ist es tatsächlich wahrscheinlich, hoffen wir mal, einfach nicht der Fall.
Ohne Garantie.
Wie immer. Es ist ja ein gewinnorientiertes Kleinunternehmen. Ja. Wir haben ja an Places gesehen, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass eine große Lizenz mit verschiedenen Nischenthemen und dafür dann Geld zu verlangen, vielleicht doch nicht überall richtig ankommt, wenn man versucht, spezielle Produkte zu platzieren. Ich finde das ganz spannend, ehrlicherweise, diesen Schritt jetzt zu sehen. Ich hoffe, dass Places dann tatsächlich diesen Schritt nach vorne bekommt.
Ja,
seien wir mal optimistisch. Ja. Im besten Fall haben sie einfach festgestellt, dass sie aufgrund des anderen Portals mehr Möglichkeiten haben vom Management her mit Policy-Paketen und Einstellungspaketen und alles, was dazu gehört. Und sie haben gesagt, dann nutzen wir doch das, was da schon reingeflossen ist. Und wir bieten die gleiche Flexibilität dann auch für die anderen Geräte mit.
Ich bin mal gespannt.
Du hast noch einen anderen Punkt mitgebracht im Bereich Teams, der nämlich sagt, dass man suspicious calls, die als solche markiert sind. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich war bei Calls, dass man die reporten kann, dass man da jetzt ein Dashboard kriegt, aber nein, es geht um Chats.
Ja, genau.
Hi.
Heides Blechsen.
Ja. Ja. Nachdem ich es jetzt schon falsch gelesen habe, was hat es denn damit auf sich, bevor ich mich jetzt darüber umwende?
Ja, eine interessante Funktion, kennt der ein oder andere vielleicht sogar, oder nicht vielleicht, ich bin mir sicher, dass ihr die Funktion kennt, nämlich aus Out. Wo ihr ja E-Mails, die jetzt trotz des guten Filters von Exchange Online Protection, und ich bin wirklich Freund von dem Filter, doch bei euch im Posteingang gelandet sein sollten, könnt ihr ja hier einzelne E-Mail-Elemente markieren und sagen, nee, das ist jetzt Junk, das ist Phishing, das ist Malware. Und dann wird es entsprechend an Microsoft auch übermittelt, wenn ihr denn wollt, damit Microsoft Analysen fahren kann, die eigenen Filter wieder anpassen kann und wir alle, was da quasi von hart immer was nicht richtig sauber rausgefiltert wurde. Und das erweitert Microsoft jetzt auch für Teams Chat Messages. Leider brauchen wir dafür die Defender for Office P2 Lizenz, damit wir diese Funktion innerhalb von Teams zur Verfügung haben. Sinn und Zweck ist aber nach wie vor der gleiche. Das heißt, ich bekomme eine Chat Message von irgendwem, ob das jetzt intern ist oder extern. Und ich hoffe einfach mal, dass das nur von extern passiert und nicht von intern. Und mir kommt die Nachricht komisch vor oder der Chat hat erstmal harmlos gestartet, wie man das dann so bei Social Engineering-Geschichten macht und man redet übers Business und bewegt sich immer mehr dazu hin, dass es dann auf einmal private Fragen werden wie, was ist denn der Name deiner Mutter und was ist dein Geburtsdatum und was war denn die erste Schule, wo du gewesen bist, was war dein erster Beruf, bla bla. Da solltet ihr dann alle auf spitze Ohren bekommen und vielleicht mal überdenken, mit wem ihr da quatscht. Und wenn ihr zu dem Entschluss kommt, das ist jetzt irgendwie, fühlt sich nicht mal richtig an, fühlt sich komisch an, dann könnt ihr eine Chat-Message tatsächlich über die drei Punkte als suspicious melden. Und dahinter verbirgt sich die gleiche Funktionalität wie bei Outlook auch. Die Nachricht wird dann an Microsoft übermittelt. Bei Microsoft wird es analysiert. Defender-Pattern werden entsprechend angepasst. Der Administrator kann es auch so festlegen, dass es eben nur an die internal IT übermittelt wird. Und genau für den Fall, dass es eben an die interne IT übermittelt wird, gibt es eben dieses Dashboard oder grundsätzlich gibt es dieses neue Dashboard, was jetzt eingeführt wird, wo ich einfach als Administrator einen Überblick bekomme, welche Nachrichten, beziehungsweise nicht welche, das wäre wieder ein Datenschutzthema, sondern wie viele Nachrichten. Also ich einen Überblick bekomme, ob überhaupt Nachrichten als suspicious gemeldet worden sind, wie viele Nachrichten das gewesen sind. Und ja, alles Weitere müssen wir mal abwarten, was dann passiert, wie weit die Informationen gehen, die Insights gehen zu diesen Nachrichten. Aber zumindest bekomme ich mal als Administrator grundsätzlich ein Gefühl, ja, wie viele suspicious Nachrichten gibt es denn bei uns in der Teams-Welt? Und wie häufig melden Anwender, dass es hier eine verdächtige Unterhaltung gibt? Und das, glaube ich, ist schon ein riesen Mehrwert fürs Security-Team oder beziehungsweise Teams-Team, solche Einblicke zu bekommen und einen Überblick zu haben, wie sicher die Teams-Chat-Kommunikation an der Stelle ist.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ein Kunde von mir hatte schon vor einiger Zeit so ein Social Engineering-Attacke, wo jemand über einen anderen Tenant die Anfrage gestellt hat, so, hey, wir wollen dir helfen, wir sind vom Support. Guck mal hier, gib uns mal ein paar Informationen, gib mal ein paar Details auch zur Struktur des Unternehmens, gib uns, ne, so, also wirklich so, wir wollen dir helfen, bitte gib uns ein paar Insights. Und das ist was, was häufig unterschätzt wird. Ich glaube, an der Stelle hilft es auch, wenn die Sichtbarkeit einfach da ist, wie oft sowas passiert und auch wenn eine Welle gerade versucht wird. Ist ja meistens so, dass eine Attacke nicht alleine kommt, sondern unterschiedliche Attacken zusammenkommen, mal mehr, mal weniger spürbar. Aber eben, wenn letzte Woche ganz viel Spam-Mails reingegangen sind, nach dem Motto, hier, mein Postfach wurde geflutet und die nächste Woche kommen dann genau diese Anfragen, hey, wir sind der Support und wir haben gehört, deine E-Mail-Adresse wurde geflutet, lass uns mal gemeinsam drauf gucken oder irgendwas in der Richtung. Dass dann durchaus das in Zusammenhang gesetzt werden kann und dieser Alarmmechanismus durchaus hilfreich ist. Das muss ich auch sagen. Es geht inzwischen eben doch sehr, sehr viel auch über diese Chat-Variante. Ich habe letzte Woche eine Anfrage gehabt, du sag mal, ist das hier normal? Hier kam so eine Blog-Nachricht, so eine Warn-Message, weil ein Gruppenchat aufgemacht wurde mit einem Kollegen von mir, wo gesagt wurde, hier, da ist Person XY, diese E-Mail-Adresse, möchte dich in einen Gruppenchat mit reinmachen. Und das ist ganz groß mit einem Ausrufezeichen und Achtung. Das finde ich gut. Habe auch gesagt, hier, ja, das ist ein Standardmechanismus. Ihr findet dazu auch einen entsprechenden Artikel. Also wenn ihr, ich schreibe mir das mal auf, dass ich das raussuche. Also da gibt es einen Learn-Artikel von Microsoft, der dieses Verhalten beschreibt. Und der eben auch sagt, ja, wir haben da Sicherheitsmechanismen drin, um zu verhindern, dass selbst wenn ihr mit einer Open Federation unterwegs seid, blind in alle Diskussionen reingeht.
Ja, ja.
Wenn es so der Max-Muster.io-Domäne ist, dann habt ihr vielleicht einfach bei dem AO.io ein Alarmsignal, weil ihr vielleicht einen Max-Muster.de kennt, dann dass ihr jetzt auf sowas aufpassen könnt.
Also, ja, da sieht man schon, dass Microsoft jetzt auch einiges getan hat in den letzten Monaten, um genau solche Themen dem Endanwender, und das ist ja der entscheidende Punkt, näher zu bringen und einfach nochmal, dass wir nochmal gezielt hingucken, ist jetzt wirklich das, was wir gerade erwarten und haben wollen irgendwie. Ne? Ob das eine erste initiale Kommunikation mit einem unbekannten Partner ist, ob das so ein Domain-Cloud-Thema ist, weil eben zwei Buchstaben in der Domäne gedreht worden sind, um Vertrauenswürdigkeit über die UI eben zu symbolisieren. Also ja, da da gibt es auf jeden Fall momentan einen großen Trend, dass es weggeht von Spam-E-Mails hin zu Spam-Chats, um dort eben aktiv zu werden.
Ja, und wenn wir so über neue Trends reden, wer hätte es gedacht, ein paar der neu angekündigten Features haben eine neue Timeline bekommen. Wir haben ja so verschiedene Ankündigungen, ganz viele davon auch im Copilot-Bereich, die sagen, ja, wir haben zum Beispiel sowas wie ein Agent Mode oder Copilot Chat in Outlook.
Was genau ist das?
Outlook?
Ja, genau.
Ist dieser Legacy-Chat-Client, den man früher verwendet hat.
Wahnsinn.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir in der Runde oder ob das in dem gemeinsamen mit Adrian war, wo wir drüber gesprochen haben mit dem Agent Mode und dass die ersten Microsoft-Rechenzentren schon die Anthropic-Modelle drin haben, dass der nicht mehr so lange dauern kann, bis wir soweit sind. Jetzt haben wir Anfang Februar. Das ist im normalen Verhältnis auch noch nicht lang, aber für ein AI-Verhältnis ist es quasi schon ewig, bis hier mal irgendwas passiert mit diesen Modellen.
Ja. Und ich glaube, es ist immer noch nicht durch, ne? Also es ist immer noch nicht so, dass Anthropic jetzt hier Data Center in Europa hätte, ne? Aber ja, das war tatsächlich mit Adrian, wo wir darüber gesprochen hatten.
Ja. Also das hat sich so ein bisschen verschoben, sage ich mal. Ich finde es auch ehrlicherweise gut, wenn wir eine sinnvolle Betrachtung haben an der Stelle, anstatt dass es einfach nur zu früh losgeschossen wird. Und dann gibt es einen Agent-Mode mit Anthropic-Modellen in EU für einen Teil und dann wieder nicht. Und dann ist es überlastet und wieder irgendwo Frustfaktoren. Lieber mag ich es, wenn es ein bisschen nach hinten geschoben wird und es wird sinnvoll gemacht.
Jetzt erwartest du aber viel. Also hinten verschoben, ja, aber ob es dann unbedingt sinnvoller wird, mutig, Herr Plättner, mutig.
Ja. Guck mal, ich bin schon so lange im Geschmack, ne, und trotzdem verfalle ich immer mal wieder in Idealvorstellungen.
Lass mich mal kurz nachschauen, was Microsoft denn rausgehauen hat. New features coming to. Was war es denn? Also, Agent Mode in Excel und Word, across Web, Windows, Mac and expected to complete in the following weeks. Das finde ich echt mega. Das ist eine gute Aussage, oder? Also es ist das Update vom 5. Februar, ist also jetzt irgendwie 4 Tage her. Agent Mode in Excel und Word are starting to roll out across bla bla bla, are expected to complete in the following weeks. Ja.
Nein, dann, guck mal, wir nähern, das ist jetzt auch schon eine AI-Geschwindigkeit. Früher haben wir von Monaten gesprochen.
Was ich interessant finde, also alles hier ohne rechtlich und so, fragt im Zweifel Raphael Kölner, aber ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen hast, Michael. Aber hier ist noch so ein interessanter Satz in dem Update vom 5. Februar. Additionally, Anthropic has onboarded as a Microsoft Subprocessor and we have updated the related information below. Also die Information, dass Microsoft Anthropic als Subprocessor aufgenommen hat, die ist ja tatsächlich schon im November da gewesen, als wir die Sonderfolge zum Adventskalender aufgenommen haben. Warum sie es dann jetzt in einem Artikel, der am 5. Februar nochmal explizit aktualisiert wurde, erwähnen, gibt es dann doch irgendwas Neueres schon in Bezug auf Anthropic und wie die Datenverarbeitung erfolgt? Oder können wir da in naher Zukunft dann doch was erwarten?
Naja, was ja Microsoft gemacht hat, ist Mitte Dezember, glaube ich, dass sie angefangen haben, das in den eigenen Datacenter zu deployen und damit nicht mehr so nach rein extern zu nehmen. Und damit war das erste Mal auch dieser Umsprung in Richtung Unterdienstleister oder Suppressor mit dabei. Ich glaube, das ist deswegen erwähnenswert, weil wir vorher nur über extern gesprochen haben. Und ich glaube, dass das in dem Kontext einfach aktualisiert wurde. Ich weiß auch nicht, wie lange das da jetzt schon drin steht, ob das jetzt schon seit, ich meine, es gab ja schon eine Timeline.
Also es steht explizit bei dem Updated Entry für den 5. Februar, also vor 4 Tagen dabei. Es ist nicht irgendwo in den anderen Updates-Abschnitten dabei.
Vielleicht war es nicht deutlich genug und nur in den Beschreibungen, wenn man über die entsprechenden Artikel gegangen ist. Und wir wollten das hier nochmal hervorheben.
Also lest es euch nochmal durch. Könnte man vielleicht eine Annahme treffen, also mal jetzt in die Tüte gesprochen, ohne dass wir da wirklich Details zu hätten und eine Aussage zu treffen dürfen. Ihr müsst es für euch bewerten. Wird es dann wohl so passieren, dass wenn ich Anthropic und Claude als Modell in meinem Tenant aktiviere, tatsächlich die Anthropic-Instanzen im schlimmsten Falle dann in den USA Azure Data Centern genutzt werden, aber eben nicht mehr an Anthropic in irgendwelchen AWS oder sonst Cloud-Diensten ausgelagert wird? Könnte man es annehmen?
Auch da gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob Microsoft dieses interne Routing dann bevorzugt und man landet dann eben nicht in seiner eigenen Region. Es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft sowas macht. Deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, ob die Kapazitäten tatsächlich ausreichen, wenn jetzt sehr viele aus anderen Regionen, muss ja nicht mal nur EU sein, das aktivieren, dann die Kapazitäten in den USA ausreichend sind. Ich glaube, das ist eher diese Aussage, wir haben inzwischen die Anthropic-Modelle auch bei uns in den Rechenzentren. Wir verarbeiten Daten damit und wir haben schon mal den rechtlichen Rahmen geschaffen. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich erst einmal so mit dem Hinweis auf alle amerikanischen Tenants. Das ist ja auch das Einfachste, dass das da mitverarbeitet wird mit den neuen Modellen, mit den neuen Dienstleistern. Muss ja auch einen entsprechenden Vertrag vorlegen, dass die Datenverarbeitung und Abgrenzung und alles dann klar. Mit den Dienstleistern alles passiert.
Aber ich glaube, der Artikel zu Anthropic wurde tatsächlich schon aktualisiert. Kann das sein? Weil hier sind jetzt neue Abschnitte mit Opt-in-Regions and Exclusions und Opt-in-to-use Anthropic-Models. Das war im November, meine ich, noch nicht da. Da steht es nochmal explizit auch erklärt in Einzelnen, dass man dann eben Opt-in hat mit Subcontractor und so weiter und so fort. Also auch da, glaube ich, wird es der Michael euch einfach in den Shownotes verlinken. Lest es euch mal durch und bewertet für euch, das ist immer wichtig, bewertet für euch und eure Unternehmen, was eben der richtige Weg an der Stelle ist. Ja.
Und reflektiert halt auch immer wieder, ne? Es ist ja bei allem, was gerade an AI-Hypes unterwegs ist, reflektiert, wo da tatsächlich der Business Case für euch ist. Unterm Strich ist das schönste AI-Spielzeug nichts wert, wenn ihr nur damit Ressourcen verbrennt und sei es Zeit fürs Einrichten, aber ihr keinen Business Case daraus habt oder keinen Use Case irgendwie sinnvoll damit habt. Wenn ihr das rausfinden wollt, ob ihr einen habt, ist das wieder was anderes, dann könnt das ja als POC verkaufen. Aber grundsätzlich, ich merke, dass eben ganz, ganz viel einfach nur als Hype mitkommt und dann sehr viel draufgestürzt wird und dann gibt es komische Sachen. Also, dass man halt jeder Technologie hinterherläuft, sobald die Presse da irgendwie draufstürzt oder sobald irgendwas neu gehypt wird. Stichwort OpenClaw, ne? Ich glaube, das ist gerade so das heißeste AI-Thema. Inwieweit das für Business-Daten relevant ist, wage ich mal noch ganz vorsichtig zu bezweifeln. Ich glaube, das führt irgendwann dazu, dass sowas richtig in die Richtung geht, was sich viele Leute vorstellen und was tatsächlich so KI-gestützten AI-Agents, die miteinander reden, viel schafft. Aber an der Stelle, es gibt unter Microsoft Foundry so viele Modelle, die ihr nutzen könnt, sicher nutzen könnt, auch die von Anthropic, weil sie dann eben explizit mit deployed werden, dass ihr vielleicht eher über den Weg testet, ob diese Unterschiede in den Modellen Mehrwert für euch im Business bringen, als dass ihr das zwingend irgendwo außerhalb der EU machen wollt, wenn das nicht eure Firmenpolicy ist.
Ja.
Das Wort zum Sonntag, so fühlt es sich an. Ich habe einfach das Gefühl, dass in letzter Zeit so viel über Hype getrieben ist und wir selten einen Moment schaffen, dass wir mal tief durchatmen und reflektieren, was wirklich sinnvoll ist an der Stelle. Ja. Über das Old Man Yelling About the Cloud, oder wie war das?
Da bin ich raus. Lass uns mal Claude fragen.
Ja, genau. Genau. Ach, das ist wild zur Zeit.
Aber gefühlt doch seit 2 oder 3 Jahren, oder? Nicht nur zur Zeit irgendwie.
Ja, aber also wenn man sich das mal anschaut, was gerade so auf diesem AI-Markt passiert, das ist halt wirklich, es kommt eins nach dem anderen, eine Iteration nach der anderen, alles schneller, toller, besser, weiter. Und dann eben, wie gesagt, ich glaube schon, dass
OpenClaw in ganz, ganz vielen Situationen sowas mit sich bringen kann, was, wenn man das als erstes Mal hört, richtig verlockend klingt. Bis man mal reflektiert, was damit dazukommt. Ich habe da so ein paar Videos gesehen, gehört, Podcasts über Security, Blickwinkel drauf, weil das Ding halt alles kann und macht. Das ist...
Endlich haben wir sie, die eierlegende Wollmilchsau.
Genau, und die Frage ist halt, unter welchen Risikobetrachtungen.
Ja, ja.
Und ja, das mag wieder eine deutsche Mentalität sein, zu sagen, erst einmal ein bisschen langsamer. Und ich sage auch nicht, dass ihr das nicht tun sollt. Ihr sollt nur reflektieren, was an der Stelle sinnvoll ist und wo es für euch den Mehrwert bringt, mehrlich.
Na klar, Aufwand, Nutzen abschätzen, ne?
Genau. Lass uns mal noch was anderes abschätzen, bitte. Ich würde noch einen Punkt mitnehmen, der hat mich so ein bisschen, wird auch Zeit, ehrlicherweise, zurückgelassen, nämlich die Abschaltung von Live-Events.
Oh, ja, das ist ja noch Teams-related quasi, ja.
Ja, aber...
Auch eine spannende Geschichte dahinter dem Kind, ne?
Ich finde das ja gut. Ich meine, hast du in letzter Zeit mal diese Thematik gehabt, wann nutze ich Live-Events und wann nutze ich die...
Wie heißen sie noch gleich? Thornholz, ne?
Ja, genau.
Thornholz-Meetings.
Genau.
Also ich bin ja jetzt weniger in diesem ganzen Umfeld Live-Events, Thornholz unterwegs. Was ich halt an der Geschichte wieder interessant finde, ist einfach die Vorgehensweise von Microsoft. Ja, weil, wenn ich mich recht entsinne, war ja letztes Jahr schon die Ankündigung da, Live-Events ist alter Kaffee, kalter Kaffee, brauchen wir alles nicht mehr und der neue Weg sind die Thornholz. Und dann vermute ich mal, aufgrund von Kundenfeedback solcher bedeutenden Kunden wie du und ich, hat Microsoft dann entschieden, okay, da waren wir vielleicht ein bisschen voreilig und es gibt bestimmte Prozesse bei Michael Plättner und beim Thorsten Pickern in der Company, also Michael Plättner AG und Thorsten Pickern AG, warum sie gut begründen konnten, warum sie noch Live-Events brauchen. Und deswegen rudern wir jetzt wieder zurück. Und natürlich könnt ihr noch Live-Events benutzen und es gibt auch kein Enddatum. Und jetzt gibt es halt doch ein Enddatum, ne?
Ja, ich kann dir tatsächlich ein Szenario nennen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen in Townhalls geht, was in Live-Events ging, leichter ging. Ich glaube, es geht inzwischen, aber es ist eben bei dem Empfänger zum Einstellen. Und da konnte es der Sender, der Organisator des Live-Events einstellen, Mehrsprachigkeit.
Ja.
Du konntest dem direkt eine Übersetzung in diesen verschiedenen Sprachen mitgeben und konntest das festmachen. Und dann konnte
in den
die Person in einem Live-Event-Teilnahme direkt auch eine Anzeige, irgendwas, was suggeriert hat, hier, guck mal, hier kannst du auf deine Sprache wechseln. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und bei einem Town Hall ist die gleiche Funktion da, aber mit dem Unterschied, dass du an der Stelle der Anwender muss das machen, alleine machen. Also der hat einen anderen Weg und das war komplizierter zu erklären, weil es nicht so ins Gesicht gesprungen ist. Das war tatsächlich letztes Jahr für einen Kunden der Grund, warum sie lieber Live-Events aufgesetzt haben, weil viele Personen, die nicht täglich mit Teams zu tun haben, sich leichter in der alten Oberfläche zurechtgefunden haben als in der neuen.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es auch einen Unterschied in der Oberfläche zwischen den Townhalls und den Live-Events gibt.
Minimal, weil du bei Live-Events kannst du halt konsumieren im Browser und dann gibt es diesen, ich glaube, einfach nur Untertitelfunktion oder sowas für andere Sprachen. Das war ein bisschen intuitiver, als wenn du das über den Teams-Client oder Teams-Web gemacht hast, weil du dann erst, ich glaube, Untertitel anmachen, Sprache wechseln, das war nicht so... offensichtlich.
Also das heißt, Town Hall erfordert auch, dass die Teilnehmer mindestens mal Teams Microsoft.com öffnen können, weil das dann über die Teams Web App gestreamt wird und nicht über eine proprietäre Website, wie das bei den Live-Events gewesen ist. Überfragt. Recherchieren wir, machen wir eine Sondersendung zum nächsten Mal. Unterschied Live-Events, Town Hall. Könnt ihr euch schon mal eintragen für 2 Wochen.
Oh Gott, das muss ich auch schreiben, damit wir beide nicht nächste Woche dastehen.
Übernächste
Woche. Okay, ich schreibe mir das auf.
Ich auch. Also ja, ich schreibe es mir hier schön klassisch auf dem Blog auf, ja. Der dann hier auf dem Schreibtisch liegen bleibt und in 2 Tagen verschwunden ist. Und wenn der Michael dann sagt, Mensch, hast du dich auch so gut vorbereitet wie ich, werde ich sagen, hä, was hatten wir denn To-Do und eine Aufgabe?
Genau. Ja, also wie gesagt, funktional war alles da. Nur die Art und Weise, wie man rankommt, war ein bisschen komplizierter. Ja. Es war nicht so präsent. Das war so das Einzige, oder man konnte direkt einstellen, dass es für jeden direkt sichtbar war. Eins von beiden, irgendwie sowas. Eine Kleinigkeit. Grundsätzlich finde ich ja, dass wir mehr Flexibilität haben über Town Hall, respektive einfach diese Skalierung auch. Du setzt einen Termin auf und bis 1000 hast du noch Interaktivität, über 1000 hast du dann rein konsumierend und bis zu 10.000 User im gleichen Teams-Meeting sind ja supported. Und ab 20.000 brauchst du die Advanced License oder bis zu 20.000 brauchst du die Advanced License. Das sind schon Hausnummern, bei denen es, sage ich mal, ganz okay ist.
Stell dir das mal vor, 20.000 Zuschauer, die an deinen Lippen kleben und zuhören, was du zu berichten hast.
Ja, ich persönlich würde, glaube ich, eher da sitzen und Sorge haben, dass dann alles zwischendurch funktioniert mit der Technik, weil 20.000, wenn du nicht so eine Verteilung, also ist ja das klassische Thema, ne? Von außen kommt der Stream und für jeden Endpunkt hast du dann quasi wieder einen eigenen Stream, da musst du wieder mit verteilen und da sind wir bei Verteilungs.
Gut, wenn du dann die Premium flächendeckend ausgerollt hast und das Microsoft CDN benutzen kannst, ne?
Ja, wenn du zentrale Ein- und Ausstiege hast für Internet, nützt dir das beste CDN nichts. Außer du hast nochmal einen Local Broadcast, der dann, keine Ahnung, über ein Hive oder irgendwas mitkommt. Wir schweifen ab. Ja, ich glaube, rein von der Technologie bringt es schon mehr, wenn wir auf diese neue Infrastruktur, neu in Anführungsstrichen, von Teams gehen.
Schon, das ist auch schon ein Jahr alt.
Mindestens. Ja, wird jetzt Teams 10 Jahre, oder? Also nicht die Infrastruktur, die hinter Town Hall steht, aber so der erste Teams-Client wird jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr 10 Jahre, oder?
Also für mich ist Teams gelauncht worden mit Corona, was ja kompletter Bullshit ist. Aber
als Realität. Ja.
Ne?
Ja, ja. Ja, gut. Wir haben da, glaube ich, wir verlieren da, glaube ich, jetzt nichts Dramatisches. Das ist eigentlich so das.
Gucken wir uns in 2 Wochen nochmal genau an. Also wenn ihr mehr zu Live-Events und Tornholz und die Unterschiede erfahren wollt, dann schaltet einfach in 2 Wochen auf jeden Fall ein und tragt euch das in euren Terminkalender ein. Also es wird nicht eine ganze Folge sein, aber wir werden das Thema zumindest anreißen und mal auseinandernehmen. Wäre eigentlich auch ein schönes Thema für eine Teams User Group, hätte ich gesagt. Oh. Mal so, by the way.
Ich erinnere mich, im März 2017, nicht zwingend an das Datum, aber im Kontext von der eigentlich eine große Telefoniekonferenz, ne? So eine UC-Konferenz. Das Gedächtnis.
Da hat es Microsoft rausgefeuert.
Ja, da hat es Microsoft das erste Mal angekündigt und 2016, also in der Öffentlichkeit vorgestellt und 2016, Ende 2016 gab es so die ersten internen, guck mal, was wir hier Tolles haben, Dinger.
Unfassbar. Verrückt. Alter, das ist...
Naja. Einen Punkt möchte ich aber noch mit reinbringen, der hat nichts mehr mit Teams zu tun. Der
hau raus.
Hat tatsächlich was mit Copilot zu tun.
Nein.
Ja. Du hast vielleicht schon einmal was von den Microsoft Search Konnektoren gehört. Das ist so diese Variante, du möchtest externe Datenquellen, wie zum Beispiel einen SQL-Server oder ein SharePoint On-Premises oder ein Jira, Confluence, eher Confluence als Jira, mit reinbringen in deine Microsoft Search. Und dann kann man die auch so aufsetzen, dass man unterschiedliche Verticals hat. Also man kann oben dann speziell in bestimmten Bereichen suchen. Man hat Suchfiltermöglichkeiten. Man hat die Möglichkeit zum Beispiel Jira, warum komme ich immer auf Jira? Confluence, zum Beispiel Confluence mit reinzubringen und ergänzend zu deinen Artikeln und Dateien, die du auf SharePoint hast, dann noch die Artikel aus Confluence zum Beispiel mit anzeigen zu lassen. Mit ersten Einblicken, mit Logos, die vielleicht aus den Artikeln kommen, bis hin zu Previews dafür. Und jetzt hat Microsoft was angekündigt, was ich im ersten Moment für genau das Gleiche gehalten habe. nämlich oder Aufgebohrt dafür gehalten habe, das Microsoft Copilot Connector oder die Konnektoren. Ich glaube, Mehrzahl, dann können wir uns auf die einigen. Mein Gedanke war von der ersten Beschreibung, ist es etwas, dass ich externe Daten mit in eine in M365 Copilot reinbekommen habe und in die Windows Search, also Entschuldigung, nicht in die Windows, in die Microsoft Search mit reingebracht habe. Und damit war das für mich so, okay, es geht in den Semantic Index, es geht in die in alles das, was quasi dazu führt, dass ich in Copilot etwas finden kann. Und dann dachte ich, ja gut, dann haben sie das Ding jetzt einfach umbenannt. So what?
Und?
Naja.
Haben sie?
Nee.
Nee. Gibt es auch was Neues? Also,
ja, irgendwie schon. Also, wir haben euch das natürlich verlinkt. Ne? Ihr findet die entsprechenden Links. Was mich stutzig gemacht hat, ist, wenn man sich diese alten Konnektoren anschaut, diese alte Microsoft Search Konnektoren, dann ist das relativ stark limitiert. Da gibt es vielleicht 20 überall.
Also welche Backend-Systeme wir darüber adressieren können und wieder integriert kriegen. Genau. Okay.
Genau. Und jetzt haben wir tatsächlich eine ganze Galerie voller Konnektoren. Okay. Und wir haben mehr als 100 vorbereitete Konnektoren, wie Microsoft so schön sagt. Wow. In unterschiedlichen Kategorien von CRM über Communication und Collaboration, Datenbanken, Dateisysteme. Und ich habe das alles gerade nur abgelesen, weil es ist eine riesenlange Liste von Möglichkeiten, wie ihr Daten in Copilot reinbekommt. Und damit auch in die Microsoft Search und damit auch in Copilot App, also Copilot 365 App.
Ja.
Das war jetzt schon nicht mehr so, es fühlt sich an, nicht mehr wie so ein kleines Update, sondern das wäre da ja tatsächlich was Großes unterwegs. Und wir hatten so eine schöne Diskussion vorher, wir haben versucht, das so ein bisschen einzusortieren.
Und da war er weg, der Michael.
Oh.
Ja. Aber er kommt mit Sicherheit gleich wieder.
Ich bin da, hoffe ich.
Ja.
Okay. Ich habe gerade gesagt, das fühlt sich halt an, als hätten wir mehr bekommen. Und nicht bloß mehr Konnektoren, sondern wir haben jetzt dann auch mehr Flexibilität. Und wir hatten eine Diskussion, du und ich, wie auch immer sich das denn. Also, weil wir haben ja auch MCPs bekommen. Und die MCPs klingen ja auch so ein Stück weit wie Möglichkeiten, sich zu verbinden zu anderen Welten. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir beim MCP eine Anleitung kriegen, wie man auf diese andere Welten zugreifen kann. Können und damit dann auch in der Lage sind, tatsächlich mehr Funktionen zu kriegen. Also wenn uns ein MCP-Server sagt, ja guck mal, du kannst hier in meinem Confluence lesen über die Schnittstelle, dann würde sich das deckeln, dann wäre das quasi das Gleiche. Aber du kannst beim MCP auch mitgeben und über diese Schnittstelle hier kannst du auch schreiben. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, du gibst mehr Funktionen mit. Und ich glaube, nicht in allen Situationen ist das sinnvoll, unabhängig davon, dass es auch ein bisschen, ihr solltet auch beim MCP wissen, welche MCPs ihr da reinbaut und welche nicht, damit nicht irgendwas Schädliches quasi einfach übernommen wird.
Wobei auch da habe ich, glaube ich, gesehen, dass es, nicht glaube ich, sondern habe ich gesehen, dass es mittlerweile vorgefertigte MCP-Konnektoren, streichen wir Konnektoren, weil das Wort jetzt anders besetzt ist, MCP-Schnittstellen gibt. Zum Beispiel hatte ich mich gewundert, dass es ein SharePoint-MCP gibt, wo ich mir gedacht habe, warum. Aber genau mit der Differenzierung, SharePoint-Connector ist eben eher der Reading-Access und wahrscheinlich auch limitiert vom Funktionslevel als jetzt die MCP-Schnittstelle im SharePoint, womit ich dann mit meinem Agenten auch Änderungen an einer SharePoint-Liste vornehmen kann. Updates einspielen kann, neue Listenelemente erzeugen kann oder.
Ja.
Spannend.
Ich glaube, wenn man das so ein bisschen aus einer Developer-Schiene sieht, dann wird es relativ deutlich, weil du müsstest jetzt anfangen, den Connector, da musst du wissen, wie du den ansprichst. Da musst du wissen, wie du über welche Schnittstelle fragst, gib mir mal die 50 Dateien mit dem Titel Talk M365. dann kriegst du ein Ergebnis. Beim MCP fragst du den Server, du, ich suche Dateien, wie mache ich das denn? Und der MCP-Server sagt, ah, guck mal hier, das ist die Schnittstelle. So fragst du die an, ah ja, ich brauche die mit einem Suchfilter. Ah ja, super, dann nimmst du den Parameter noch mit dazu. Und du musst dich als Programmierer nicht darum kümmern, dass du quasi die Schnittstelle updatest und dass du weißt, wie es funktioniert, sondern du fragst dann eben die Bedienungsanleitung für dieses Produkt und die funktioniert dann einfach, die gibt dir die richtige Antwort. Inklusive, wenn sich irgendwann mal was hart ändert, weil du Version 2 hast und die kann auf einmal viel mehr, dann kannst du das einfach in deinem MCP-Server updaten als Hersteller. Und die ganzen Produkte, Agents, die damit arbeiten, die können dann anfragen und sagen, oh Mensch, ich suche immer noch Dateien und kriegen dann eine neue Schnittstelle mitgeliefert. Das ist aus der Brille von Entwicklung und Integration ein deutlicher Schritt nach vorne, finde ich.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, auch so spannend, gerade dieses Thema MCPs mitzuhaben.
Was nicht für Microsoft Certified Professional steht, by the way.
Well, den habe ich so oft gebracht, der ist schon hart. Weil wenn man alt genug ist, dann weiß man, dass das früher mal so, ach Mensch. Anyways, diese Dinger sind ja jetzt kein Microsoft-Thema, sondern die kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen
Welten. Industriestandard, ja.
Genau, es ist ein Industriestandard inzwischen sogar geworden, würde ich sagen. Ja, und da dann die Differenzierung zu haben, du hast es vorher so schön gesagt, kriegst du das noch zusammen? Mit was man zurückkriegt beim MCP und was man zurückkriegt beim Connector?
Ich habe da was gesagt, echt?
Ja.
Also das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass meines Erachtens nach der Connector nur der Read-Access ist und mit dem MCP ich eben Read-Write-Access habe. Aber das war nicht das, was du meintest, was ich erfüllendes gesagt habe.
Doch, das war genau Bestandteil davon. Und du hast dann noch was Schönes gesagt, auch wenn das inzwischen schon ist. Schreib's dir auf.
Ja.
Du hast das Schöne gesagt, dass du dann Content auch mitbekommst. In dem Read kriegst du noch den detaillierten Content mit dazu.
Das habe ich gesagt?
Hast du gesagt.
Wow.
Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Das ist geschehen. Ihr wart live dabei.
Ja, das schneiden wir raus.
Ja, klar. Klar, wie immer. Unsere Sendungen sind ja geschnitten. Okay. Aber in Anbetracht der Zeit, ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, wen gefangen. Ich würde dann mal sagen, wir gehen zum heutigen Stand ganz felsenfest davon aus, dass wir uns in 2 Wochen wieder live sehen. Und damit würde ich jetzt mal sagen, wir machen zu, oder Thorsten? Magst du noch was?
Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und dass ihr immer so treu dabei seid. Und vielen Dank, Michael, dass du mal wieder dabei warst. Also, es war echt Talkgame 365. Das war eine riesige Freude.
Ja, das unterstreiche ich. Herzlichen Dank auch in deine Richtung. Ich mag ja, falls ihr das noch nie gehört habt, ich mag ja, dass wir einen Austausch haben über Themen, die uns im Arbeitsalltag begleiten und beschäftigen. Und wenn euch das auch noch interessiert, dann umso besser. Aber damit würde ich jetzt auch sagen, wir sprechen uns beim nächsten Mal mit dem Vergleich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Town Hall versus Live Events. Oh, jetzt haben wir es so oft gesagt, jetzt muss es hängen bleiben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thorsten. Und wie immer, teilt es gerne mit all denen, die schon immer mal wissen wollten, welches Portal für welche Teams-Geräte zuständig sind oder sein werden. Und natürlich mit allen MCPs der Welt und mit Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Onkel, Tante. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.